Dienstagabend, herzlich willkommen zum Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie heute.
Die Proteste der Bauern gehen in die nächste Runde. Wird die Ampelregierung den Landwirten noch weiter entgegenkommen? Fragen an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Hunderttausende Menschen demonstrieren am Wochenende gegen Rechtsextremismus und die AfD. Wie eng sind die Verbindungen der Partei in die rechte Szene? Es diskutieren der Parteichef der AfD, Tino Chrupalla, und der RBB-Investigativjournalist Olaf Sundermeier. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Schauspieler Walter Sittler. Die Journalistin der Süddeutschen Zeitung, Sonja Zekri. Und der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Martin Marowetz.
Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserer Sendung. Sie zu Hause und mein tolles Publikum hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Es ist einiges los in diesem Land und Herr Sittler, keine Überraschung, womit wir heute anfangen, nämlich mit dem Thema, was ab morgen so ziemlich alle betreffen wird, der Bahnstreik. Einer der längsten in der Geschichte, heißt es, ab morgen Abend dann 6 Tage lang bis zum Montag. Haben Sie noch Verständnis für diesen Streik?
Ja, und zwar, wenn ich mir vergegenwärtige, was die Verantwortlichen der Bahn unter Duldung des Bundesverkehrsausschusses in den letzten 20 Jahren gemacht haben, frage ich mich, warum die erst jetzt streiken. Okay. Weil die Verantwortlichen der Bahn haben in den 20 Jahren, etwa seit 2005, die Menschen ein bisschen aus dem Fokus verloren, weil sie gerne Geld verdienen wollten und die AG machen wollten, die nicht funktioniert hat bis jetzt.
Damals an die Börse sozusagen.
An die Börse, und das funktioniert nicht, das hat in keinem Land der Welt funktioniert. Die Schweiz ist ein ganz anderes Problem, das kann man erklären, ist aber nicht Thema heute. Und deswegen wundert es mich, dass Sie so lange gewartet haben, dass Sie es ausgehalten haben.
Und 6 Tage... Ab morgen übrigens früh, nicht morgen Abend. Das ist für Sie okay?
Es ist schmerzhaft, aber auch andere streiken für Rechte, die Ihnen eigentlich längst hätten gegeben werden sollen. Und das halte ich aus, ja.
Frau Zekri, der Bahnchef Richard Lutz sagt, die GDL setzt auf Eskalation. Das ganze Land leidet. Schießt GDL-Chef Weselski Ihrer Meinung nach über das Ziel hinaus?
Der Mann ist Gewerkschaftsführer und tut das, was man von einem Gewerkschaftsführer erwartet. Er hängt sich rein und kämpft für seine Leute und für deren Interessen. Und täte er das nicht, hätte er seinen Job verfehlt.
Und die Art und Weise, wie er kämpft?
Naja, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Bahn, man müsste das mal irgendwie genauer untersuchen, aber die Bahn steht für so vieles. Die Bahn hat ja fast schon was Symbolhaftes für den Zustand dieser Republik. Und also man muss nicht über das Wetter reden, man redet über die Bahn und alle steigen sofort ein und haben eine schlimme Bahngeschichte zu erzählen. Mhm. Und diejenigen, die am meisten, also neben den Fahrgästen darunter leiden, sind natürlich die Mitarbeiter. Und wenn die jetzt sagen, wir möchten bessere Arbeitsbedingungen oder besseren Lohn, dann muss man auch solidarisch sein, weil die wollen natürlich auch, dass die Dinge sich zum Besseren ändern.
Bahnfahrer, Herr Marowetz, wie solidarisch sind Sie?
Ich bin tatsächlich richtiger Heavy-Bahnfahrer. Jede Woche tausende Kilometer, würde ich sagen. Und tut mir leid, dass ich jetzt dem Panel nicht widersprechen kann. Ich finde es auch richtig. Ich finde, eigentlich ist die Bahn besser als ihr Ruf gewesen bis vor 1-2 Jahren. Jetzt ist aber inzwischen diese Pannenserie und die Verspätungsserie und die Zugfeldausserie irgendwie so schlimm geworden, dass ich auch finde, irgendjemand muss es diesen Managern bei der Bahn schon mal zeigen, dass es so nicht weitergeht und dass die Leute, die da arbeiten, am Ende ja auch die sind, auf deren Rücken das ausgetragen wird. Und irgendwie, ich bin Sachse wie Weselski und habe auch so eine gewisse Sympathie für diesen Kämpfergeist, den der an den Tag legt und für den Umstand, dass der sich im Grunde gegen jeden öffentlichen Spott und jede Kritik immer wieder hinstellt und sagt, ich mach das.
Okay. Also für die dann aufs Auto umsteigen, gibt es eine schlechte Nachricht. Eine andere Gruppe hat gesagt, auch sie kämpft weiter, nämlich die Bauern könnten wieder die Straßen blockieren. Sie wollen weiter demonstrieren, ja. Lieber Herr Sittler. Obwohl die Regierung Ihnen ja entgegengekommen ist, haben Sie Verständnis auch für die Bauern?
In diesem Fall auch, weil ich glaube auch, das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Weil die Bauern, die Landwirte in Deutschland, also die normalen Landwirte, nicht die Konzerne, Die leben davon, dass ihre Produkte unter Wert verkauft werden. Sie können nur davon leben, weil sie Subventionen bekommen, also Almosen bekommen. Und das ist nicht gut auf Dauer.
Die Hälfte der Einnahmen kommt vom Staat.
Ja, ich weiß, also von uns. Ja. Weil wir zahlen das ja letztlich. Also man könnte das alles umkehren und gleich sie ordentlich bezahlen für ihre Lebensmittel, damit sie das gar nicht erst müssen. Mhm. Sie sind in einem Konkurrenzkampf, der kaum zu gewinnen ist. Es ist nicht so, dass sie jetzt eingehen werden, wenn sie die gerade diese Subvention nicht mehr bekommen. Das ist nicht das Problem. Es ist ein Ding zu viel.
Ein Ding zu viel.
Ja, finde ich.
Und trotzdem, die Regierung ist Ihnen entgegengekommen. Finden Sie richtig, dass sie jetzt sagt, das war's, Frau Zekri, noch mehr kommen wir euch nicht entgegen. Es bleibt bei dieser Streichung der Subventionen für den Agrardiesel in Stufen.
Also diese ganze Sache um den Agrardiesel ist natürlich also ich habe mich gefragt, ist es wirklich zukunftsweisend, wenn wir die Bauern müssten ja als allererste merken oder merken natürlich auch als allererste die Klimakrise. Und dann zu subventionieren fossile Brennstoffe hat natürlich was wahnsinnig Archaisches. Mhm. Also auch da, ich glaube, ich sehe es auch wie Herr Sittler, dass man sagt, das ist nicht nur das, sondern da geht es natürlich auch um viele andere Dinge, da kann man dran gehen. Jeder Mensch kann demonstrieren. Warum sollen die nicht demonstrieren? Ja. Man würde sich nur wünschen, auch das im Sinne der Umwelt, dass sie es mal ohne Trecker tun.
Okay, dann kommen Sie ja nicht vom Fleck. Herr Machowitz, die Regierung bleibt hart, richtig oder falsch? Weil gleich hier Cem Özdemir ist, der Landwirtschaftsminister.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, dass es den Bauern gar nicht so wahnsinnig schlecht geht. Wenn man einen großen Betrieb hat, dann kann man das, glaube ich, es gibt verschiedene Berechnungen, verschiedene Texte dazu, aber kann man das, glaube ich, schon ganz gut aushalten. Ich glaube aber, das ist einfach auch ein Stück weit ein politischer Protest. Ich habe das Gefühl, dass viele Bauern, wie die meisten Landbewohner, glaube ich, oder zumindest die Mehrheit da eher strukturell konservativ veranlagt sind, eher keine Riesenfans der Ampelregierung, auch keine Fans von grüner Landwirtschaftspolitik. Und dass das einfach Leute sind, die jetzt auch seit mehreren Jahren das Gefühl haben, dass all das, was in Berlin beschlossen wird, nicht so richtig zu dem passt, was die sich irgendwie wünschen von der Bundesregierung. Und irgendwann kam jetzt halt dieses ja wirklich auch schlecht gemanagte Umsetzen dieser Sparmaßnahmen und also mal kurz vor, dann wieder zurück, dann wieder ein Stück nach vorne und jetzt wieder zurück. Und diese Bauern haben darauf, glaube ich, einfach nicht so richtig Lust. Und ich weiß gar nicht, ob es inzwischen noch um ein paar Euro oder ein paar Cent für jeden Einzelnen geht oder ob das nicht einfach sich auch ein bisschen verselbstständigt hat. Und ich kann es ein bisschen verstehen.
Also kurz nachdem diese Beschlüsse gefasst worden sind, hat sich der Bundeslandwirtschaftsminister zum ersten Mal vor die Bauern gestellt und hat gesagt, was er von diesen Sparplänen eigentlich hält.
Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten. Im Gegenteil, ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
Ich halte nichts von den Streichungen. Tut Herr Özdemir sich damit einen Gefallen? Weil, Herr Sittler, es könnte ja heißen, Moment einmal, wenn der Fachminister nichts davon hält, warum passiert es dann? Ist er vielleicht zu schwach in dieser Regierung?
Nein, das ist ja, in der Koalition geht es auch immer um Mehrheiten. Mhm. Und da muss auch er sich dann dran halten. Er kann trotzdem seine Meinung sagen, dass er sagt, ich finde es falsch. Aber er muss es am Ende mittragen natürlich. Das ist Demokratie, so ist das nun mal.
Und es ist kein schwacher Minister, der das nicht verhindern konnte, obwohl er es falsch findet?
Na, die Grünen sind nicht der stärkste Partner in dieser ganzen Koalition. Das ist ja das, was man jetzt seit vielen Monaten schon sieht. Und dass ein grüner Minister gegen die Streichung der Subvention für Agrardiesel ist, ist ja an sich schon seltsam. Also da passt ja auch manches nicht zusammen, muss man ja sagen. Mhm. Er ist mit Sicherheit nicht das Schwergewicht in dieser ganzen Regierung. Mhm. Nein, das würde ich so sagen. Ich glaube, das
und hat da sich
tut
damit
man
verraten?
Ihm gar nicht mal... tut man ihm nichts Böses.
Ja, aber dass ein Bundesminister nicht weiß, dass in seinem Geschäftsbereich so wegweisende Sparmaßnahmen entschieden werden und dass er offenbar von seinem eigenen Vizekanzler Habeck nicht so richtig eingebunden wurde, das macht mir fast noch mehr Sorgen, als wenn er dafür gewesen und daran beteiligt gewesen wäre. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich auch einen großen Gefallen damit getan hat, dass er anfangs auch zu Protokoll gegeben hat, dass er nicht so richtig involviert gewesen ist. Zeigt aber einmal.
Wir wissen aber nicht, ob das stimmt, ob er nicht involviert war.
Es gab da auch widersprüchliche
Angaben. Das sind so politische
Angaben,
Dinge, wo ich sage, Vorsicht.
Müssen ihn gleich fragen.
Aber der Umstand, nicht involviert gewesen zu sein, wäre fast noch ein bisschen schlimmer, glaube ich.
Das wäre schlimmer, ja.
zeigt eben auch wieder so ein bisschen, wie die Ampel Politik macht. Es gibt einfach an so ganz vielen Stellen so handwerklich so Momente, wo man denkt, hat sich das mal einer vorher überlegt, welche Aussage das trifft, wenn man so unvorbereitet und so schlecht kommuniziert, so Maßnahmen mal so über Nacht rausstolpert, um dann wieder einen Schritt zurückzugehen. Also ich muss sagen, tut einem fast ein bisschen leid.
Und es wirft ein Licht auf diese Ampel. Und die Frage, die man ja auch stellen könnte, Herr Sittler, ist, tut Özdemir mit so einem Satz der Ampel eingefallen? Weil es zeigt ja tatsächlich, dass da offensichtlich nicht nur in den Absprachen über eine Sache was schiefläuft, sondern dann auch in der Art und Weise, wie man das nach draußen bringt.
Ich glaube nicht, dass er der Ampel einen Gefallen tut damit. Aber er hat auch natürlich Probleme mit dem Bundesfinanzminister. Und er will sich da auch abgrenzen von einem Sparprogramm, wo man manchmal sagen kann, oh, das geht jetzt ein bisschen weit und zu Lasten von denen, die sowieso wenig haben. Aber einen Gefallen tut das, glaube ich, der Ampel nicht, nein.
Und der nächste Streit, den wir sehen können, zwischen übrigens auch Herrn Lindner nochmal jetzt und den Grünen der SPD, der zeichnet sich schon ab. Da geht es dann ums Kindergeld, um die Kinderfreibeträge. Ja. Halten Sie diese Regierung eigentlich für zukunftsfähig?
Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie die Legislaturperiode zu Ende bringt, ja.
Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, es ist im Moment gut.
Frau Zickri, ist diese Regierung noch regierungsfähig?
Ja, natürlich ist sie regierungsfähig. Und also wenn ich mir die Alternativen überlege, die da gerade so im Raum stehen, auch mit den anstehenden Wahlen und wie sich hier die Mehrheiten gerade aufbauen, oder dann kann ich nur sagen, da gibt es nichts, auf was ich danach hoffe.
Mhm. Herr Machowitz.
Das ist die unbeliebteste Bundesregierung in der Geschichte, glaube ich. Sehr, sehr viele Leute wünschen sich eine andere. Ich glaube auch, dass sie bis zum Ende durchhält, weil die Ampelparteien so auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der eine oder andere Ministerpräsident in den drei ostdeutschen Ländern, in denen gewählt wird im Herbst, gar nicht so unglücklich drüber wäre, wenn es vielleicht vorher noch eine Bundestagswahl gäbe und die Ampel nicht im Amt wäre, wenn diese Landtagswahlen stattfinden, weil das vielleicht auch ein bisschen verhindern würde, dass diese Proteststimmung sich dann Bahn bricht. Also,
aber Sie würden nicht darauf wetten, dass diese Ampel zerbricht, bevor jetzt im Herbst gewählt
wird. Es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, weil ja alle drei Parteien wissen, wenn sie da rausgehen, dann werden sie verlieren und die sind aufeinander angewiesen. Und ich glaube auch, dass das diese Legislatur noch hält. Darüber hinaus glaube ich jetzt nicht, dass dieses Regierungsbündnis sich noch mal finden würde.
Kann diese Regierung eigentlich nicht anders als offen streiten, ist eine der Fragen, die wir jetzt an Cem Özdemir richten wollen. Und die zweite ist natürlich, ist es richtig, den Bauern jetzt nicht weiter entgegenzukommen? Herzlich willkommen, hier ist der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Guten Abend, Cem Özdemir. Danke. Hallo, Özdemir. Ach, ein höflicher Mensch. Wir reden über Landwirtschaft und das hat bei Ihnen Familiengeschichte. Also der Großvater in der Türkei ist Landwirt gewesen oder hat jedenfalls...
Mein Vater auch.
Und der Vater hat da mitgemacht. Waren Sie denn da jemals auf diesem elterlichen, großelterlichen Gut oder was das war?
Ja, in dem Haus meines Vaters oder meiner Großmutter war ich natürlich als kleines Kind.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also so ein Landwirtschaft...
Sehr einfach, sehr arm, sehr schlicht. Mein Vater hat seinen Vater sehr früh verloren als kleines Kind, durfte dann nicht mehr in die Schule gehen. Die Schule war weit weg, er musste in der Landwirtschaft mithelfen. Und es ging vor allem ums Überleben, dass man durch den Winter sicher kommt.
Was würde der Großvater und der Vater jetzt sagen, wenn sie wüssten, der Sohn steht im, sage ich jetzt mal, im Feuer dieser Proteste?
Ich glaube, die fänden es richtig, dass ich da hingehe, dass ich mit den Landwirten rede, dass ich mich dem stelle und zuhöre und gucke, dass ich einige der Gründe, die die Bauern auf die Straße bringen, gebracht haben, wieder beseitige.
Aber den Diesel drehen Sie ja trotzdem ab. Also wie fände das denn der Großvater?
Naja, ich habe vorher aufmerksam zugehört. Frau Sekre hätte wahrscheinlich mehr durchgesetzt. Ich habe nur durchgesetzt, dass ein Beschluss, den der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister getroffen haben, dass davon anderthalb zurückgenommen worden sind. Ja. Kfz-Steuerbefreiung ist vollständig wieder so, wie es war. Um den Agrardiesel gibt es nicht einen sofortigen Ausstieg, sondern Ausstieg in drei Stufen. Und auch das teile ich ausdrücklich nicht, dass das quasi eine ökologisch schädliche Subvention wäre, die man mal so schnell weghaut. So macht man Ökologie kaputt, weil das Problem ist, es muss ja immer eine Logik haben. Schauen Sie, beim Auto sagen wir, der Verbrenner soll auslaufen, Dafür gibt es eine andere Möglichkeit, Elektromobilität. Hier haben wir aber das Problem, dass es sich um sehr schwere Fahrzeuge handelt, die man nicht einfach so mit Elektromobilen ersetzen kann oder mit was anderem. Und das ist eben die Logik. Wenn man was wegnimmt, muss man auch was geben, damit die Leute auch beim Klimaschutz mitnehmen. Sonst verliert man sie. Das sage ich gerade als Grüner.
Apropos mitnehmen, warum wurde denn mit den Bauern nicht vorher geredet? Das ist ein Vorwurf, der wirklich häufig kommt.
Ich rede mit den Bauern. In meinem Bereich wird alles mit den Bauern besprochen. Insbesondere mit, ich rede mit den Bauern in meinem Bereich. Dieser Beschluss ist ja gefasst worden von den drei Spitzen der Koalition. Und danach habe ich alles dafür getan, dass er geändert wurde. Er ist geändert worden.
Ja, aber die Frage ist ja auch, warum waren Sie als Fachminister dann nicht informiert? Also
naja, der
Sie
Sozialminister reden mit den Bauern, aber offensichtlich Herr Habeck nicht mit Ihnen. War beteiligt. Es war niemand beteiligt, außer den drei Spitzen. Da habe ich auch ein bisschen Verständnis dafür. Das liegt an dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Sie mussten halt kurzfristig 17 Milliarden Euro mobilisieren. Ob jetzt solche Runden, wo drei Männer zusammensitzen bis zum Morgengrauen, die Uhr läuft ab, man ist müde, man ist stehen K.O., vielleicht ist auch einer krank und man muss halt irgendwie das mobilisieren. Ob das immer zu den allerbesten Ergebnissen führt, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber als ich es erfahren habe, habe ich, und zwar nicht, weil es mir jetzt um die 260.000 Bauern nur geht, sondern man hat ja eine Unterstützung für die Landwirte gesehen. Das hat extremes Verhetzungspotenzial, Land gegen Stadt. Es hat Verhetzungspotenzial natürlich auch gegen die Politik insgesamt. Darum ist es gut, dass die Ampel einen Fehler korrigiert hat. Es fällt aber übrigens auch kein Zacken aus der Krone, Sie korrigieren was.
Das ist mir zu leicht. Möchten Sie so regiert werden von Menschen, die übernächtigt, ohne vorher Informationen einzuholen und mit jemandem, der es weiß,
das ist jetzt nicht ganz neu. So hat auch die Vorgängerregierung regiert.
Aber ich rede jetzt über Ihre Regierung. Sie sind ja ein Teil davon. Möchten Sie so regiert werden?
Ich glaube, dass ein Teil der Proteste auch nicht nur was damit zu tun haben, dass die Leute sich Sorgen machen um die AfD und dass wir hier putinsche Verhältnisse bekommen, sondern sicherlich auch damit, dass sowohl die Ampelregierung als auch die größte demokratische Opposition nicht gerade das beste Bild abgeben.
Wir bleiben ich
gar nicht
bei der
grundsätzlich widersprechen.
Nochmal, möchten Sie so regiert werden?
Das, was ich tue, trage ich dazu bei, dass wir hoffentlich gute Arbeit machen. Schauen Sie, in den zwei Jahren, in denen ich Minister war, und jetzt bin ich ja für manche auch, sagen wir mal, etwas ungewöhnlich als Minister. Ich bin Vegetarier und komme noch dazu von den Grünen. Die Bauern sind überwiegend eher konservativ. Aber es gab in den zwei Jahren, wo ich Minister war, weniger Proteste wie in den Jahren davor, wo wir schwarze Minister hatten, die einfach nur die Forderungen des Bauernverbandes eins zu eins vorgelesen haben.
Ja.
So, und der Fehler war, hier hat man Beschluss gefasst, ohne mit den Leuten vorher zu reden. Und ein Bereich überproportional belastet wurde, der ja nur 1% des Bruttoinlandsproduktes stellt, aber 5% zur Sanierung des Haushalts beisteuern sollte. Also, nochmal, wir haben den Fehler korrigiert, Gott sei Dank.
Ich bin immer noch bei der Frage, wie sowas überhaupt passieren kann. Weil nämlich im Nachhinein es auch keiner gewesen sein will, beziehungsweise dann auch gesagt wird, also naja, wir wussten es nicht. Also wer war es denn jetzt? Also wer hat diesen Fehler gemacht?
Das ist doch jetzt ein offenes Geheimnis. Das ist in der Spitze so beschlossen worden. Ich gehöre zu dieser Koalition. Ich übernehme damit Verantwortung. Ich drücke mich daher nicht weg. Ich bin ja auf die Protestveranstaltung gegangen. Ich hätte ja auch was anderes machen können, habe mich dem gestellt, habe aber auch gesagt, das ist jetzt ein Beschluss, der gilt jetzt.
Okay. Es könnte sein, dass Herr Habeck es einfach aus Überzeugung gemacht hat. Es gibt ein grünes Wahlprogramm von 2021. Da geht es um das Ziel, den Bundeshaushalt nachhaltiger, gerechter und transparenter zu machen. Und da steht wörtlich, nachhaltiger wird er, wenn wir die umweltschädlichen Subventionen endlich beenden. Immer noch subventionieren die öffentlichen Haushalte des Landes mit über 50 Milliarden Euro klimaschädliches Verhalten. Der Agrardiesel ist ein klimaschädliches Verhalten. Also Herr Habeck hat am Ende nur das gemacht, was im Programm steht. Und Sie waren wahrscheinlich auch für dieses Programm.
Nein, ökologisch schädliche Subventionen auslaufen lassen, da wo es eine Alternative gibt. Das ist eine Frage der Logik. Verstehen Sie, die können ja nicht was wegnehmen. Und physikalische Gesetze können auch nicht durch Parteitagsbeschlüsse oder Koalitionsbeschlüsse außer Kraft gesetzt werden. Also Maschinen, die sehr schwer sind, da haben wir gegenwärtig wenig Ersatzmöglichkeiten.
Also das hat das
Biodiesel beispielsweise wäre eine Möglichkeit. Das forcieren wir jetzt ja. Besser wäre es gewesen, man hat eine Alternative und dann lässt man schrittweise auslaufen.
Also den Agrardiesel, sagen Sie explizit, war nicht gemeint im grünen Wahlprogramm 2021. An den hat da niemand gedacht.
Naja, da fällt einem ein das Thema beispielsweise Flugbenzin. Da hat man jetzt ja eine Änderung vorgenommen, all die vielen Dinge. Das ist ja richtig, aber es muss immer so sein, dass man die Leute mitnimmt und dass man eine Alternative anbietet. Ich habe ja das Beispiel genannt im Kfz-Verkehr. Wenn Sie was wegnehmen, braucht man eine gute Alternative. Also, in der deutschen Flugverkehr, Ausbau der Bahn beispielsweise.
Wir kommen zur Alternative, aber die FDP hat Ihnen ja vorgeworfen, dass Ihre Kritik bigott ist, weil der Vorschlag ja angeblich mit dem Agrardiesel aus Ihrem Haus kommt. Es gibt einen Brief, der ist öffentlich geworden, von der Staatssekretärin aus Ihrem Haus an den Staatssekretär im Haus vom Bundesfinanzministers. Mhm. Es geht um die Sparpläne.
Auch das ist bekannt. Das
und es geht
auf Aufforderung
darum,
des Finanzministeriums, dass wir Vorschläge machen sollen,
genau,
wie man das macht. Und dann haben wir das geprüft und das Ergebnis war ein Nein.
Also, für die, die das nicht wissen, was in diesem Brief steht, zitieren wir den auch. Also sie schreibt an ihn, wir werden daher mit Vorschlägen zur Überarbeitung der Agrardieselbeihilfe auf das Finanzministerium zukommen. Ich interpretiere das jetzt so, dass die Überarbeitung der Agrardieselbeihilfe sicher nicht ist, dass man die aufstockt. Da kannst du
nein,
nur ums Einsparen.
Ich kann Ihnen das ganz konkret sagen. Da ging es darum, dass man den Agrardieseldeckel, so wie es schon mal in der Bundesregierung der Fall war, wir hatten das schon mal für Großbetriebe. Wir haben das geprüft und sind zum Ergebnis gekommen, dass es dazu führen würde, dass es Ostdeutschland stärker belastet, weil es dort einfach größere Einheiten gibt. Das hat mit der LPG-Vergangenheit von früher zu tun. Das Ergebnis war, der Minister, das bin ich, hat entschieden, wir verfolgen diesen Weg nicht.
Also Sie sind dann quasi dann zum Finanzminister gegangen und haben gesagt, also egal was da steht, also es wird, der Agrardiesel wird nicht angetastet.
Auch die Landwirtschaft muss einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, das war klar.
Aber
wir haben bereits einen Beitrag geleistet.
Was war denn Ihr Vorschlag statt Agrardiesel?
Mein Vorschlag war, wir könnten die Einnahmeseite verbessern, beispielsweise indem wir einen Tierwohlcent einführen, der dazu führt, dass wir Geld einnehmen, mit dem wir dann in Zukunft für die Tierhaltung in Deutschland finanzieren können. Bäuerinnen und Bauern, die die Ställe umbauen wollen, brauchen dafür Geld. Die verschulden sich manchmal 10, 20 Jahre. Das können sie am Markt nicht erlösen. Das ist ein Vorschlag, den die Borchert-Kommission unter der alten Regierung gemacht hätte. Den umzusetzen, würde uns Einnahmen bringen und wir könnten damit, ohne den Haushalt zu belasten,
also ich muss es jetzt verstehen,
Tierhaltung umbauen.
Als es um die Sparrunde ging, sind Sie zu Ihrem Minister Habeck gegangen und haben gesagt, also wenn da die Agrarwirtschaft überhaupt beredet wird, da wird bitte gar nichts gespart.
Ich habe gesagt, maßvoll, so dass der Agrarsektor nicht mehr bezahlt, als er zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Und ich habe gesagt, man kann die Einnahmeseite verbessern. Ja. Also eine Zuckersteuer wäre möglich gewesen, eine Tierwohlabgabe wäre möglich gewesen.
Wo hätte man maßvoll sparen können statt Agrardiesel?
Beispielsweise, dass man Agrardiesel deckelt. Das war ja ein Vorschlag, der schon mal im Raum war. Allerdings
muss
man
gekommen.
Immer wissen, alles hat eben seine Vor- und Nachteile. Was hier passiert ist, ist, dass zwei Projekte aus dem Landwirtschafts-, also die Landwirtschaft betreffen, komplett gestrichen worden sind. Mhm. Bei der Kfz-Steuerbefreiung hätte es einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand gebracht. Und beim Agrardiesel sehen wir jetzt ja, dass das Problem ist, dass die Bauern das kurzfristig nicht ersetzt bekommen.
Und die gehen weiter auf die Straße, das haben Sie gesagt. Die wollen demonstrieren, bis diese Streichung komplett zurückgenommen wird. Bleiben Sie
da? Das sagt der Bauernverbandspräsident. Andere Bauernorganisationen sagen, dass es ihnen darum geht, dass man jetzt die Gelegenheit nutzt, über all die Themen zu reden, die jahrzehntelang liegen geblieben sind. Schauen Sie, als ich vor 2 Jahren Minister wurde, habe ich ein Fass geerbt, das schon gut gefüllt war. Und ich will da gar nicht drum rumreden. Die Ampel hat dann nochmal mit diesen Beschlüssen was draufgelegt. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Proteste richten sich nicht so sehr mittlerweile gegen den Agrardiesel, sondern die richten sich danach, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft, die Borchert-Kommission Berichte vorgelegt hat, von denen ich, sofern ich konnte, die Sachen umgesetzt habe. Aber alles, was finanzielle Fragen sind, dafür brauche ich die Mehrheit in der Koalition und hier und da auch die Länder.
Also Sie sagen heute hier den Bauern, die uns vielleicht zuhören, und den Bäuerinnen, der Agrardiesel bleibt jetzt so, wie er ist. Er wird abgeschafft in Stufen in 3 Jahren.
Also diese Das ist unsere Beschlusslage. Ob das Parlament was anders beschließt, das vermag ich nicht zu entscheiden. Aber für die Regierung gilt es. Auch ich bin da in der Pflicht. Ich kann ja nicht mein ganzes Gewicht einsetzen, um dass die Beschlüsse korrigiert werden. Und wenn sie korrigiert worden sind, dann sagen, jetzt machen wir aber noch mal weiter. Es braucht ja hier auch Verlässlichkeit.
Sie kennen das Argument wahrscheinlich, die Bauern sagen, warum streicht ihr uns was und subventioniert überall in der Welt andere Sachen? Da geht es eben humanitäre und Entwicklungshilfe, dann gibt es die schönen Beispiele. Also sie stärken die Frauen im tibetischen Hochland, sie stärken den klimafreundlichen ÖPNV in Lateinamerika und den Schutz der bäuerlichen Kultur in China. Das sind jetzt nur 3 von vielen Beispielen. Ja, haben also die einen Punkt, die sagen, jetzt kümmert euch doch bitte
um uns? Da geht es, glaube ich, um ein paar tausend Euro. Das ist nicht das, wo wir wirklich Geld spenden.
100 Millionen Euro insgesamt. Also zum Beispiel der klimafreundliche ÖPNV Lateinamerika, 106 Millionen. So wenig ist das nicht?
Ich glaube nicht, dass wir das Klima schützen werden, wenn wir uns auf die Bundesrepublik Deutschland beschränken. Wenn wir es nicht schaffen, dass weltweit das Klima geschützt wird, wenn wir es beispielsweise nicht schaffen, dass die Regenwaldabholzung in Südamerika gestoppt wird, dann können wir uns hier auf die Hinterbeine stellen. Wir werden es nicht schaffen. Insofern sage ich auf den Demonstrationen, ich höre die Töne ja auch, die zugenommen haben. Das ist auch ein bisschen unsere Schuld, weil wir dazu eingeladen haben. Aber ich sage allen, man nutzt der deutschen Landwirtschaft nicht, wenn man beispielsweise die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Afrika stärkt. Deshalb habe ich mit der Afrikanischen Union ein Abkommen getroffen, dass wir Wissenstransfer machen, dass wir das, was unsere Hochschulen, unsere Forschungseinrichtungen an Forschung haben, dass wir dieses Wissen zur Verfügung stellen. Niemandem ist geholfen, wenn wir hier alles großartig machen, aber im Rest der Welt alles drunter und drüber geht. Also wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und als solche haben wir auch eine Verantwortung dafür, dass sich nicht die radikalen Kräfte, die Putins dieser Welt durchsetzen, sondern dass wir Demokratien in der Welt unterstützen. Das sage ich als Landwirtschaftsminister. Es ist gut angelegtes Geld. Hm. Und alle, die das Gegenteil erzählen, beispielsweise der Herr, der nachher hier sitzen wird, der wird ja dann sowas sagen wie deutsches Geld für deutsche Bürger, kann ich nur sagen, wenn es nach ihm geht, gibt es keinen Mindestlohn. Wenn es nach ihm geht, gibt es keine Subvention für die deutsche Landwirtschaft. Dann können wir hier das Licht ausmachen. Wenn es nach ihm geht, geht es in der Welt drunter und drüber. Da kommen noch mehr Flüchtlinge.
Ich hab jetzt
Wer AfD wählt, macht dieses Land kaputt.
Ich habe explizit nicht die AfD zitiert, sondern das, was auch von der Bauernschaft kommt an dieser Stelle.
Ich habe es wegen dem Applaus nicht gehört.
Ja, war zu laut. Ich habe jetzt explizit nicht die AfD zitiert, sondern eben diese Stimmen, wenn sie aus der Bauernschaft kommen. Aber tatsächlich sind Sie nicht der einzige Minister, der sich den Bauern stellt. Sie haben einen Kollegen, der es auch tut. Der Mann heißt Christian Lindner, er ist Finanzminister. Und er teilt auch bei dieser Demonstration, wo er gesprochen hat, ordentlich aus. Jetzt nicht gegen die Bauern, sondern gegen die Grünen.
Jetzt ist die Gelegenheit, die seit Renate Künast überzogenen Umweltstandards zu diskutieren. Jetzt ist die Gelegenheit, ideologische Bevormundung der Betriebe zu beenden und wieder zu mehr Realismus zu kommen. Jetzt ist die Gelegenheit, neue Perspektiven für nachhaltiges Unternehmertum in der Landwirtschaft zu schaffen. Bei dieser Debatte haben Sie mich an Ihrer Seite.
So, die überzogenen Umweltstandards von Renate Künast. Freuen Sie sich über die Vorschläge des Kollegen?
Es ist immer gut, wenn sich Kabinettskollegen für die deutsche Landwirtschaft interessieren. Das begrüße ich erstmal. Hat ja auch noch ein paar andere Vorschläge gemacht, zum Beispiel die Gewinnglättung. Das finde ich einen sinnvollen Vorschlag, wenn Bauern mal weniger, mal mehr verdienen, dass wir dafür die Rücklagen ermöglichen. Bei den anderen Vorschlägen, die man hinter ihm standen, Bauernverbandspräsident Herr Ruckwied und daneben stand die Chefin der Deutschen Landjugend, Frau Schmidt, mit denen rede ich ja regelmäßig, auch mit Landschaftsverbindung mit den anderen. Kein einziger von denen sagt, dass der deutschen Landwirtschaft geholfen ist, wenn wir jetzt einfach so tun, als ob es keine Klimakrise gibt. Die Landwirte merken die Klimakrise am meisten. Keinem einzigen von denen ist geholfen, wenn wir jetzt einfach so tun, als ob es kein Artensterben gibt. Ja. Es geht nicht nur darum, heute sichere Ernten zu haben. Ich bin als Landwirtschaftsminister auch dafür zuständig, dass wir in 10, 20, 50 Jahren sichere Ernten haben. Und es geht nur, indem man Erträge sichert, Klima schützt und Artenschutz gewährleistet. Indem man es gegeneinander ausspielt, verliert alles drei.
Also ich habe jetzt den Namen Künast nicht gehört, aber ich höre jetzt raus, dass Sie auch die überzogenen Umweltstandards gerade verteidigt haben.
Das sind keine überzogenen Umweltstandards, das ist zum Teil europäisches Recht. Das sind viele Dinge, die in der Zukunftskommission Landwirtschaft und der Deutsche Bauernverband und andere drin saßen, gemeinsam geeinigt worden sind. Die deutschen Landwirte können Klimaschutz, sie wollen Klimaschutz, aber sie sagen natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Moore wieder vernässe und das mit Ertragsminderungen verbunden ist, dann braucht es eine Kompensation und da haben sie recht.
Sie haben am Wochenende, weil das ist der zweite Teil dessen, was wir gerade erleben, haben Sie die, über die Proteste, die wir ja gesehen haben, Hunderttausende sind auf die Straße gegangen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Aber Sie haben auch gesagt, das ist auch ein Protest, der mit dem Finger auf die Ampel zeigt. Und Sie haben gesagt, wir müssen aufhören, wie Kesselflicker zu streiten und damit die Leute in die Arme der AfD zu treiben. Was ist das denn? Ja, absolut. Was ist das denn anders als ein Streit auf offener Bühne, den Sie jetzt gerade wieder vorführen? Also jetzt in diesem Fall Sie und Herr Lindner.
Ich streite mich nicht mit ihm. Ich habe ihn ja gelobt für seinen Vorschlag, den er gemacht hat. Und bei den anderen Punkten haben wir eine Koalitionsvereinbarung und da setzen wir uns zusammen und werden uns da sicherlich verständigen. Ich habe in dem Interview ganz bewusst gesagt, es gibt zwei Motive. Es gibt zum einen, ist es so, dass die AfD Leute mobilisiert. Es ist aber leider auch so, dass die Politik nicht gerade eine gute Figur abgibt in die Problemlösungskompetenz. Und das sorgt eben dafür, dass der eine oder andere Wähler da landet, der da vielleicht nicht landen müsste. Es gibt bei der AfD ein Spektrum, an das komme ich nicht ran, an das kommen wahrscheinlich auch die anderen demokratischen Kolleginnen und Kollegen nicht ran. Aber nicht alle, die da sind, müssten da sein. Da sind auch welche, die müssten da nicht sein. Und das ist ein Fingerzeig an uns. Mir fällt da kein Zacken aus der Krone, das zuzugeben. Wir haben da die letzten 2 Jahre nicht immer eine gute Figur abgegeben. Es ist so.
Und es geht weiter. Also es wird jetzt gestritten über das Kindergeld, über die
Kinder. Jetzt Vorsicht an der Bahnsteigkante. Dass Demokraten sich streiten, ist auch okay. Regime, wo es sich gar nicht gestritten wird, das ist die Volksrepublik China oder Putin, wo man, wenn man eine andere Meinung hat, in irgendwelchen Lagern landet. Ja. Streit gehört dazu. Aber man muss auch Probleme lösen. Man muss auch Absprachen einhalten. Man muss verlässlich sein. Man muss vernünftig miteinander umgehen. Und da kann, glaube ich, manches besser werden.
Und gehört dazu, dass man schlecht übereinander redet, öffentlich?
Das gehört ausdrücklich nicht dazu. Ich finde, man kann auch zugeben, ich mache das doch auch permanent. Ich rede ja nicht alles schön, was die Grünen machen, und ich rede nicht alles schlecht, was die Ampel-Koalitionspartner machen. Ich rede nicht mal alles schlecht, was die Unionsopposition macht. Ich meine, das reale Leben ist doch auch so, dass die wenigsten von uns, die eine Partei wählen, zu 100% mit der Partei übereinstimmen. Meistens ist doch so, es geht sogar mir so, dass man mit einer Partei am meisten Übereinstimmung hat, aber hier und da was richtig findet, was andere schon mal gesagt haben.
Wen würden Sie außer den Grünen sonst noch mal wählen?
Ich weiß schon, wen ich wähle. Das sind 90 die Grünen. Aber ich finde zum Beispiel bei der Frage Corona haben wir nicht alles richtig gemacht und die FDP hatte nicht immer Unrecht.
Ja.
So, also fällt mir doch kein Zacken aus der Krone. Wo ist das Problem?
Sie haben
umgekehrt würde ich es mir allerdings auch wünschen, dass der ein oder andere, ich denke da beispielsweise den bayerischen Ministerpräsidenten, von Herrn Aiwanger will ich gar nicht mehr reden, vielleicht auch mal so tut, als ob wir nicht irgendwie Bürger eines fremden Landes wären. Also dieses, die gehören nicht zu Bayern. Schauen Sie, für mich gehört die CSU zu Bayern und sie gehört zu Deutschland. Wie wäre es denn, wenn die es umgekehrt genauso sagen? Mhm. Hätte auch mal was.
Das nächste Mal, wenn Sie herkommen, werde ich das fragen. Es gibt ja Dinge, die die Ampel tatsächlich auf den Weg bringt. Es gibt eine Sache, die gerade beschlossen worden ist. Da geht es eben um das Staatsbürgerschaftsrecht. Und es beinhaltet unter anderem, dass die deutsche Staatsbürgerschaft schon nach 3 Jahren, wenn man besonders viele Punkte sozusagen sammelt, möglich sein kann.
Ja.
Jetzt ist die Angst vor, sage ich jetzt mal, einer massenweise unkontrollierten Migration auch eine der Faktoren, die die Menschen in die Arme der AfD treiben. Haben Sie sich genau überlegt, genau diesen Punkt genau jetzt zu machen?
Muss man eigentlich dazu sagen, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Das ist bei einem besonderen Interesse. Hat man früher auch schon Jean Dandy und andere nationalspielende Fußballnationalmannschaft, da hat man auch mal ein bisschen schneller eingebürgert, wie man sonst macht. Das ist nicht der Regelfall, der ist 5 Jahre.
Mhm.
Und erstmal finde ich, was ist denn unser Interesse? Unser Interesse muss doch sein, dass aus Ausländern Inländer werden, weil man von Inländer zu Inländer die Probleme besser besprechen kann. Mhm. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, wer Bürger dieses Landes wird, muss die Sprache können. Wer Bürger dieses Landes wird, sollte nach Möglichkeit seinen Lebensunterhalt selber verdienen. Mhm. Wer Bürger dieses Landes wird, muss sich zum Grundgesetz, zu den Werten dieses Landes bekennen. Wer das tut, gehört dazu. Wer es nicht tut, wer beispielsweise das Existenzrecht Israels in Frage stellt, kann überall Bürger werden, hier bitte nicht.
Ja.
Und für mich kein Vertun.
Und dass man es von 5 auf 3 Jahre runtersetzt, ist das nicht sehr schnell?
Also nochmal, das ist eine Ausnahme, die für ganz wenige Leute in Frage kommt, wo es ein besonderes Interesse Deutschlands gibt. Was weiß ich, wir hatten schon solche Fälle, als wir unter Rot-Grün regiert haben.
Aber wenn das schon ging für Fußballer, müssen Sie es gesetzlich ja gar nicht ändern.
Doch, wir wollen den Weg erleichtern für solche Fälle, wo es eben Rechtsklarheit braucht, bei besonderem Interesse. Ansonsten sind es 5 Jahre. Schauen Sie, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass wir in der Vergangenheit, und diese Gesetze haben nicht wir gemacht, auch Leute eingebürgert haben, die wir besser nicht eingebürgert hätten.
Ja.
Da wird diese Regierung jetzt genauer hinschauen. Und schauen Sie, ich habe nur einen deutschen Pass. Ich habe keine 2 Pässe.
Sie waren 16, als Sie den türkischen Pass quasi gegen den deutschen eingetauscht haben.
Als ich einen Antrag gestellt habe.
Sie sind hier geboren.
Es hat 2 Jahre gedauert.
16 Jahre quasi.
Genau, nach 2 Jahren mit 18 habe ich den deutschen Pass bekommen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich bin herausgeworfen worden aus der türkischen Staatsbürgerschaft, als ich dann 94 deutscher Abgeordneter wurde, hat mir die Türkei das angeboten, dass man mir den türkischen Pass wieder so geben könnte. Ich habe das bewusst abgelehnt, weil ich immer klar machen wollte, meine Loyalität gilt diesem Land und zwar ausschließlich diesem Land, keinem anderen Land, um
total
das sehr klar zu sagen.
Wichtiger Punkt, denn diese Regierung sagt jetzt nicht nur, die doppelte Staatsbürgerschaft ist möglich, sondern auch eine Mehrfachstaatsbürgerschaft. Finden Sie das denn richtig vor dem Hintergrund, den Sie gerade gesagt haben und vor dem Hintergrund, dass hier sehr viele Deutsch-Türken in der letzten Wahl letztes Jahr für Erdogan in der Türkei gestimmt haben?
Also der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen von der CDU hatte die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe sie nicht. Also Sie sehen daran, dass es nicht unbedingt parteipolitisch sortiert.
Aber mir das, was Sie wichtig, gerade gesagt haben, die Loyalität ja, für ein Land.
Ich werbe dafür, dass man sich klar zu diesem Land bekennt. Wenn das hilft, dass jemand vorübergehend die doppelte Staatsbürgerschaft, soll er oder sie es in Gottes Namen haben. Für mich ist entscheidend, dass man mit beiden Beinen hier steht, auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich habe mich ja zu den Erdogan-Anhängern, aber auch Putin-Anhängern nicht nur in der Vergangenheit sehr klar positioniert. Ich finde, man kann nicht hier vom Grundgesetz profitieren und gleichzeitig in der Türkei einen Diktator oder eine Diktatur wählen. Da habe ich ein Problem damit. Das gilt aber auch ausdrücklich für Herrn Putin und Ihr Gesprächsnachfolger, der nachher hier sitzen wird, der hätte in Deutschland gerne putinsche Verhältnisse. Ich will weder Putin in Deutschland, noch will ich Erdogan, noch will ich Orban. Ich will hier ausschließlich das deutsche Grundgesetz und nichts anderes.
Schauen wir, ob das funktioniert und wer dann am Ende den deutschen Pass alles bekommt. Und danke recht herzlich für das Gespräch heute. Vielen herzlichen Dank, Cem Özdemir. Danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
Wir blicken auf diese Demonstrationen am Wochenende und zeigen nochmal die Bilder von diesem Wochenende. Das sind eben Menschen, Hunderttausende hier in Hamburg, dann in Hannover. Wir haben sie überall gesehen, Nürnberg, Frankfurt am Main, Köln, München, Berlin. Die Polizei geht davon aus, dass allein an diesem Wochenende rund 900.000 Menschen demonstriert haben. Und es geht weiter. Gestern waren auch mittelgroße Städte, vor allem im Osten dran. Auch heute gibt es Proteste. Lieber Herr Sittler, wenn Sie diese Bilder sehen, welchen Eindruck macht das auf Sie?
Das macht mir große Hoffnung, dass viele Menschen kapiert haben, dass man die Verteidigung der Demokratie nicht den Politikern allein überlassen kann. Das können die gar nicht alleine. Die brauchen die Menschen im Land. Und dass so viele kommen und auch viele Junge dabei sind, halte ich für gut. Und dass es friedlich abgeht, das ist das Entscheidende.
Was ist das jetzt, was sich da auf der Straße bewegt? Die schweigende Mehrheit, wie manche sagen, die jetzt irgendwie aufgewacht ist nach einem Bericht?
Also ich mag dieses Ding, schweigende Mehrheit, nicht so. Das sind ganz normale Menschen, die jetzt durch das, was passiert ist jetzt in Potsdam, was rausgekommen ist, es ist ja nichts Neues, das gab es ja vorher auch schon, nur nicht so deutlich, dass sie jetzt sagen, jetzt ist die Linie überschritten, jetzt müssen wir. Mhm. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass ein Teil der AfD-Wähler, die unsicher sind, die nicht so beinhart sind, wie es gibt eine beinharte Gefolgschaft von der AfD, klar, die wird man nicht erreichen, aber die anderen vielleicht. Und dass mehr wählen gehen, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, das wird automatisch die AfD drücken.
Mhm. Frau Sikri, also der Ausgangspunkt oder der Anlass dieser Demonstrationen war eben eine Recherche. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine Zusammenkunft zwischen Rechtsextremen und unter anderem AfD-Funktionären dokumentiert und in dem eben über die massenweise Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wurde, unter anderem auch solchen, die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Also ist das jetzt sozusagen die schweigende Mehrheit, die dagegen aufsteht? Wie sehen Sie das?
Also vielleicht hat es ein bisschen auch sowas gegeben wie ein Erschrecken, weil man ja diesen ganzen, sozusagen diesen vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg der AfD eine ganze Zeit lang auch so von sich weghalten konnte. Also man konnte ganz lange sagen, es ist ein ostdeutsches Phänomen. Mhm. Man hat dann lange versucht zu sagen, es ist irgendwie ein Prekariatsphänomen, die nicht anerkannte Lebensleistung oder die Abgehängten oder wie auch immer. Und man hat da festgestellt, das reicht nicht nur weit bis in bürgerliche Kreise, das reicht bis in Geschäftskreise. Also der bekannte Zahnarzt aus Düsseldorf ist dabei. Und eigentlich ist das in der Mitte. Das ist die Mitte. Es gibt niemanden, von dem man von vornherein sagen könnte, da ist jemand immun. Mhm. Also könnten wir es alle sein, so muss man sagen. Und was ich tatsächlich gedacht habe, nachdem in den letzten Monaten und das ganze letzte Jahr, als man immer wieder gesehen hat, da ist die AfD und dann sind die Landtagswahlen und in den Kommunen, die sind in den freiwilligen Feuerwehren, in den Industrie- und Handelskammern. Und man kann dir nichts entgegensetzen. Und der Politik, der Ampel, den demokratischen Parteien ist nichts eingefallen, wirklich nichts, außer zum Teil in der Migrationsfrage AfD-Positionen zu übernehmen oder auch das Reden zu übernehmen, dass jetzt die Zivilgesellschaft aufsteht und das tut, was die Politik eigentlich vor Monaten hätte tun sollen, das ist eine gute Sache.
Mhm. Herr Marowitz,
Tatsächlich aber gibt es auch jetzt viele Politiker, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Finden Sie das gut oder gibt es da die Gefahr, dass man sozusagen dann denkt, okay, jetzt vereinnahmt die Politik diesen Protest?
Also erstmal kann man sich ja total vorbehaltlos freuen, dass so viele Leute sagen, ich gehe raus, ich zeige mich, ich stehe für die Demokratie ein. Und irgendwie finde ich das grundsätzlich am Anfang eines Jahres, in dem wir auch, glaube ich, noch viele unschöne Sachen erleben werden, in dem wir auch Wahlen haben, vor denen man nicht ganz zu Unrecht Sorge hat in Amerika, wo Trump wieder vor der Tür steht. Wir haben eine Europawahl vor uns, wir haben diese drei Landtagswahlen vor uns. Ich finde das erstmal ganz schön einfach, dass es diese Demonstrationen jetzt so gibt. Das gibt irgendwie so ein Zeichen. Was mich tatsächlich ein bisschen stören würde, wäre, wenn das jetzt von Politikern versucht wird, als Demonstration in ihrem Sinne gewertet zu kriegen. Wenn Ampelpolitiker sagen, da sieht man mal, die Regierung wird auch unterstützt. Ich brauche eigentlich auch keine salbungsvollen Worte des Bundespräsidenten dazu. Man könnte die Leute auch einfach mal machen lassen und demonstrieren lassen und habe sozusagen weder das Gefühl, dass ich da jetzt besonders viele Politiker sehen müsste. Ich muss da auch nicht so viele Journalisten sehen. Ich finde es einfach gut, wenn das die Zivilgesellschaft selber macht.
Die Frage ist, was werden diese Proteste am Ende bewirken? Und da gucken wir erstmal auf die ARD, AfD, Herr Sittler, diese Partei reagiert. Björn Höcke zum Beispiel sagt, das sind Kartellparteien. Vor allem die Roten und die Grünen haben sich eine Straßenkämpfertruppe zusammengebaut. An einem anderen Moment wird die Echtheit der Bilder eben in Zweifel gezogen. Am Ende werden diese Demonstrationen, diese Hunderttausende, die da hingehen, die AfD, schwächen oder am Ende möglicherweise auch dazu führen, dass sich die, die ohnehin überzeugt sind von dieser Partei, also, jetzt enger noch zusammenschließen.
Also zu dem, was der besagte Höcke gesagt hat, fallen mir nur zwei Zitate ein von Frau Merkel und Dieter Hildebrand. Sie hat mal in einer Bundestagsdebatte gesagt, nach einer wirren Rede von Alice Weidel, das Schöne an der Demokratie ist, dass jeder das sagen kann, was er für wichtig hält. Mhm. Und Hildebrand würde hinzufügen, auch wenn es total blöd ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass es dass es die AfD extrem schwächen wird. Es wird ihn marginal schwächen, weil die beinharten Befürworter der AfD, die sind nicht zu haben für Realität, die sind nicht zu haben für Fakten, das wissen wir auch. Aber die, die wankend sind und die, die sowieso die AfD nicht wählen, das wird denen helfen, stärker zu sein und zu argumentieren und andere vielleicht zur Wahl zu bringen.
Ich bin gespannt. Wie sehen Sie das, Frau Zekri? Herr Machowitz.
Also ich, in diesem sonst ja eigentlich sehr einigen, in dieser Runde, ich sehe es tatsächlich düsterer. Ich glaube, man muss sich schon klar machen, dass eine Partei, die in Teilen rechtsextremistisch eingeschätzt wird vom Verfassungsschutz, dass diese Partei, wie man liest, seit den Treffen in Potsdam Parteieintritte in größerem Maße verzeichnet. Und auch vorher schon. Herr Höcke ist nicht gestern irgendwo rausgekommen, sondern der ist die ganze Zeit da. Und dass er dieses 20er, 30er Jahre Weimar-Vokabular da beschwört, das ist nicht von ungefähr. Das heißt, dieses ganze inhumane Gedankengut ist die ganze Zeit immer da gewesen und die Leute haben sich der AfD angeschlossen. Und dann hinzugehen und zu sagen, na, das machen die, obwohl da was drin ist, aber eigentlich sind das alles keine Nazis, sondern vielleicht Protestwähler oder die haben sich verlaufen oder die wussten nicht. Ich glaube, das ist ein Trost, dem kann man sich in großem Maße nicht mehr hingeben. Sondern es gibt einen Teil in diesem Land, die stehen dahinter und die nehmen das nicht nur hin, sondern sie gehen zur Partei und sympathisieren mit dieser Partei, weil sie diese inhumanen Positionen vertritt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und die anderen sind die anderen, die jetzt auf der Straße sind. Und jetzt ist die Konfrontation offen. Das ist der Vorteil, den wir haben.
Ich will dem nicht ganz und gar widersprechen, Frau Zekri. Ich habe nur das Gefühl, dass man der Sache keinen Gefallen tut, wenn man alle AfD-Wähler über einen Kamm schert. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Untersuchungen dazu. Ein Viertel von denen, die AfD wählen, gehört, glaube ich, wirklich zu einem gefestigten Kern. Da kommt man kaum mehr ran. Und die haben sich da verbarrikadiert und haben vielleicht auch ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild in Teilen. Gleichzeitig gibt es ganz viele Leute, die einfach das Gefühl haben, dass Politik ihre Probleme nicht mehr löst. Und was ich den schlechtesten Ausgang der Demos fände, wäre, wenn jetzt Politiker sagen würden, ach herrlich, da sind jetzt viele Leute auf der Straße.
Wir können uns wieder zurücklehnen.
Damit ist das Problem gelöst und damit müssen
aber
wir
das sagt ja keiner. Tun.
Naja, wir haben halt seit sehr, sehr vielen Jahren in diesem Land sehr, sehr viele tatsächlich ungelöste Probleme. Und dass Leute zur AfD gehen, die vielleicht nicht dieses geschlossen rechtsextreme Weltbild pflegen und haben, hat vielleicht auch was mit den ungelösten Problemen zu tun. Wir haben vorhin über die völlig marode Bahn gesprochen. Das ist nur ein ganz kleines. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Migrationsthema tatsächlich seit vielen Jahren immer mal wieder adressiert wird, auch durch den Kanzler schon in sehr markigen Worten adressiert wurde, aber gelöst, ehrlich gesagt. Ich habe noch keinen richtigen Schritt gesehen. Er hat sie angekündigt, aber wenn man sowas ankündigt, dann muss man natürlich auch zeigen, dass man was tut. Und ich glaube, was mit diesem Kanzlerwort Abschiebungen im großen Stil eher passiert ist, die Leute haben sich das angeguckt und haben das gesehen und haben gedacht, ah, und jetzt? Und dann ist nichts passiert. Und das ist eigentlich das größte Problem.
Da sehe ich wenn ich da kurz einhaken darf, da sehe ich dann ein ganz anderes Problem. Weil das war genau der Punkt, wo der Kanzler angefangen hat, nachdem in Baden-Württemberg und Bayern gewählt wurde und man hat den Aufstieg der AfD gesehen. Und der Kanzler, der die ganze Zeit offenbar gedacht hat, das wird sich alles irgendwie erledigen, hat dann festgestellt, das tut es im Westen nicht. Sondern auch da gibt es Wählerschaften, die infizierbar sind. Oder die ansprechbar sind. Infizierbar ist das falsche Wort. Die ansprechbar sind. Und dann, nachdem er die ganze Zeit geschwiegen hat, hat er sich hingestellt und hat ein Vokabular gewählt und hat genauso geredet, wie es sich die AfD wünscht. Wir müssen im großen Stil abschieben. Das genau hat er gemacht. Und genau diese Art der Politik, AfD-Position einzunehmen, sich gerade in der Migrationsfrage überhaupt auf eine Debatte einzulassen, als wäre das das größte Problem in diesem Land, ist doch das, wovon die AfD träumt.
Naja,
sie können sagen, wir sind bürgerlich, aber wir haben so ein bisschen, wir haben da eben unsere eigenen Positionen, aber eigentlich sind wir gar nicht so weit weg von den Rechten. Und das, was ich von der Politik erwarten würde, ist natürlich, dass sie dann eine Alternative aufzeigt, aber nicht vor lauter Schreck da sitzt, gelähmt, nichts macht und jetzt muss die Zivilgesellschaft hingehen und sagen, wir finden es aber eigentlich gar nicht so schlimm.
Aber die Zivilgesellschaft, ist ein entscheidender Teil der Demokratie. Wir sind jetzt, im Moment ist das das Korrektiv und das ist gut. Und ich möchte noch eins sagen. Was heißt die Leute? Die AfD, wenn ich das richtig weiß, hat overall ungefähr 25% in Deutschland. Etwa. Ungefähr
heute
stimmt. 24, 25.
21,3
aber 75% nicht. Ja, und die muss man stärken. Darum geht es. Und ich finde auch völlig richtig, man darf nicht die Themen, die die AfD besetzt, versuchen, zu seinen eigenen zu machen. Man muss die ganzen Fehler, die die AfD macht, die Lügen, die sie sagen die ganze Zeit, diese Beleidigungen und Hetzereien, das muss man ganz kühl analysieren und sagen, das ist die einzige Chance, die wir haben.
Mein Vorschlag wäre es, ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten. Natürlich soll man nicht reden wie die AfD. Das ist ja total klar, schon gar nicht in der Schärfe, schon gar nicht in der Lautstärke. Man darf aber auch nicht damit anfangen, immer wenn die AfD ein Thema besetzt hat, zu beschließen, dass man sich nicht mehr drum kümmert und Themen zu adressieren, nur weil sie die AfD, also Themen nicht zu adressieren, nur weil sie die AfD auch adressiert, sollte man, glaube ich, in der Demokratie tunlichst unterlassen. Und die AfD hat ja nun auch nicht den Aufstieg in Deutschland geschafft, weil sie so eine großartige und überschlaue Partei wäre. Das würde ich mal stark in Zweifel ziehen, sondern die hat den Aufstieg in diesem Land bis zu diesem Punkt, an dem sie jetzt ist, geschafft, weil viele Probleme liegen geblieben sind, weil viele Sachen ungelöst sind und da gehört die Migration leider dazu.
Nein, aber so einfach ist es ja nicht. Die AfD sozusagen greift eine Stimmung auf und sie greift etwas auf. Wir alle sind in einem Veränderungsprozess, dessen Ende wir nicht sehen. Wir können nicht mehr darauf hoffen, dass es immer alles nur ununterbrochen nach oben geht. Mal ganz ehrlich, ein Land, in dem eines der größten Probleme die Bahn ist, wird, glaube ich, im Rest der Welt als ein glückliches Land gesehen.
Mhm. Wenn es denn so ist, dass das größte Problem die Bahn ist, eines von den vielen. Die Politik reagiert insofern, dass sie diskutiert über ein Verbotsverfahren. Ist einer von Ihnen dafür, für so ein Verbotsverfahren?
Nein.
Ich denke inzwischen mehr drüber nach, ja.
Herr Marowitz? Nein?
Nein.
Der AfD jetzt wie der NPD-Nachfolgerpartei die Heimat das Geld wegnehmen? Vorschlag von Markus Söder?
Also das Problem an diesem Verbotsverfahren ist ja, dass das eine jahrelange Kraftanstrengung wäre und übrigens das mit dem Geld wegnehmen auch, mit ungewissem Ausgang, mit einer Diskussion, die uns vielleicht 3-4 Jahre mit der Frage beschäftigt, wie extrem und radikal die AfD ist, aber eben uns auch wieder davon abhält, uns damit zu beschäftigen, Probleme zu lösen und Themen zu lösen. Ich glaube auch nicht, dass die Bahn das größte Problem ist. Ich glaube auch gar nicht dieses Schwarzgemale, was die AfD immer macht. Ja, natürlich ist es ein Land, in dem ganz vieles wirklich wunderbar funktioniert nach wie vor. Und trotzdem sind viele Leute irgendwie unzufrieden damit, wie die Ampelregierung den ökologischen Umbau im Klimawandel irgendwie organisiert hat. Viele Leute sind unzufrieden damit, dass es eine Zeit lang keine Partei gab, die nicht den Atomausstieg wollte, jenseits der AfD. Viele sind unzufrieden, man wiederholt sich ja mit der Frage, wie in diesem Land Einwanderung organisiert wird oder viele Jahre eben nicht drüber gesprochen wurde oder wie man auch eine Debattenkultur in diesem Land gepflegt hat oder nicht gepflegt hat.
Also Sie sagen, das sind die eigentlichen Themen,
das Verbotsverfahren angehen, wäre genau. Jetzt nicht? Und ich glaube, mit dem Verbotsverfahren jetzt 3-4 Jahre sich damit zu belasten und am Ende vielleicht noch mit dem Ergebnis, dass die AfD nicht verboten wird, weil sicher ist der Ausgang, dass sie dann verboten werden könnte, ja nun keineswegs. Ich würde davor warnen.
Ja, aber ich denke, der Ausschuss aus der Parteienfinanzierung wird sehr viel schneller gehen. Das ist viel einfacher. Wir haben ein brauchbares juristisches System und dann wird es für ein paar Jahre aberkannt, wenn man es gut gemacht hat. Nicht für immer, das ist auch richtig so. Und man kann dann danach überlegen, ob man dann das Verbotsverfahren, was sehr viel länger dauert, was auch, finde ich, gut ist in unserer Verfassung, dass es lang dauert, egal welche Partei das jetzt trifft.
Ob man es auch nochmal.
Wäre schon dafür. Oder man macht eben die Bürgerrechte für eine Weile, sagt man, Herr Höcke, wir versuchen mal, du darfst alles nur nicht gewählt werden. Ne?
Finden Sie das einen Weg?
Wie gesagt, also er
ist ein Faschist, ganz einfach.
Ja, ich habe war lange Zeit sehr dagegen, weil natürlich das Schönste, Eleganteste, Demokratischste und wahrscheinlich Nachhaltigste ist, wenn eine Partei wie die AfD demokratisch besiegt wird. Kein Mensch muss die AfD wählen, nur weil er politische Probleme nicht gelöst sieht. Da gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung für. Da bin ich überhaupt nicht bei Ihnen. Wir sehen das in Polen. Die Polen haben es geschafft. Die hatten eine autoritäre, nationalistische Regierung. Sie haben das geschafft. Wir sind in Deutschland und wir hatten Experimente dieser Art und Deutschland hat es nicht geschafft.
Sie meinen jetzt das Dritte Reich und die Nazizeit. Ihr Vater war bekennender Nationalsozialist, ja. NSDAP-Mitglied. Haben Sie Angst, der Faschismus kommt wieder in Deutschland? Kann das passieren?
In der Bundesrepublik jetzt mit den 16 Ländern, nein.
Danke für das Wort. Und trotzdem wollen wir heute der Sache auf den Grund gehen. Welche Verbindungen gibt es tatsächlich zwischen der AfD und den rechtsextremen Gruppen? Was gibt es quasi an Neuem darüber zu wissen? Seit auch diesen Recherchen, darüber sprechen wir heute mit dem einen der beiden Parteichefs, Tino Chrupalla, und mit dem RBB-Investigativjournalisten Olaf Sondermeier. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Chrupalla, wir haben die Bilder gerade gezeigt. Es waren an diesem Wochenende rund 900.000 Menschen, die bundesweit auf die Straße gegangen sind. Wir haben gerade darüber geredet. Macht das auf Sie Eindruck, diese vielen Menschen?
Ich finde es gut, dass man seine Bürgerrechte nutzt. Das ist ja verfassungsmäßig verankert. Und wenn Bürger mit der Regierung und für die Regierung auf die Straße gehen, dann kann man das nur begrüßen. Und 83 Millionen Menschen sind aber auch nicht auf die Straße gegangen.
Mit der Regierung und für die Regierung, das ist, glaube ich, nicht zutreffend.
Ich denke schon, wenn Herr Scholz und auch Frau Baerbock zu diesen Demonstrationen aufgerufen haben, in Potsdam ja selbst dabei waren, dann ist es schon ein bisschen erstaunlich, da muss man sich schon ein bisschen fragen, wenn der Bundeskanzler also mitdemonstriert, dann fragt man sich, für was oder gegen was demonstriert er eigentlich? Er ist also Bundeskanzler.
Sie sind der Meinung, wie Herr Höcke, das sind bestellte Massen?
Das habe ich nicht gesagt.
Deswegen frage ich Sie.
Ja, ich habe gerade gesagt, das habe ich nicht gesagt und das würde ich auch nicht so sagen. Mhm.
Gut, das ist ein breites Bündnis, da sind die Kirchen dabei, Gewerkschaften, Unternehmer, alle möglichen Leute, die nicht die Regierung sind. Sie sagen trotzdem, es ist sozusagen mit der Regierung.
Ja, es gab ja Aufrufe von Regierungsvertretern und es gab ja auch Demonstrationen, zum Beispiel auch bei uns in Görlitz, wo der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer auch aufgetreten ist und zum Teil auch eben mit der Antifa dort demonstriert hat. Also
Sie sehen da nicht
mit klaren Vertretern, die auch zu Gewalt aufrufen. Extremistische Organisationen waren eben auch dabei. Das muss man einfach auch ehrlicherweise sagen.
Wie hoch, glauben Sie, ist der Anteil derer, die...
Ich schätze keine Anteile. Ich habe es gesehen. Ich habe es in eigenen Bildern gesehen und habe natürlich auch Aufrufe zu Gewalt gesehen. Auch Aufrufe zum Beispiel wie in Aachen, wo man mit Transparenten vorab gegangen ist, AfDler töten. Und ich denke, das sollte eigentlich bei Demonstrationen nicht der Fall sein. Und das sollte auch juristisch geahnt werden.
Haben wir nicht gesehen, können wir nachreichen. Herr Sundermann, mal im Netz gibt es den Verdacht, Fotos werden gefälscht, Zahlen übertrieben. Gibt es eine Strategie eigentlich innerhalb der AfD? Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren nicht, also mit dem Rechtsextremismus und seit 10 Jahren mit dieser Partei, die sozusagen diese Vorkommnisse dann so einwertet?
Ja, das macht die AfD mit ihren Bündnispartnern aus den alternativen Medien, die seit dem Aufkommen von Pegida 2014 in großer Weise aktiv sind. Also Menschen, YouTuber, Blogger, die AfD immer wieder sich zu sich einlädt, die man als Partner sieht, die Gegenöffentlichkeit bespielen, die so eine Behauptung zu sagen, das stimmt alles nicht, was dort die sogenannten Mainstream-Medien verbreiten, was ARD, ZDF, aber auch die Zeit, Spiegel, andere verbreiten. Das stimmt alles nicht. Es korrespondiert mit der Medienfeindlichkeit der AfD und anderen zu sagen, wir sind die Lügenpresse. Also das Aushöhlen von dem grundsätzlichen Vertrauen in die Medienberichterstattung auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk folgt der Strategie seit mindestens 10 Jahren, seit Pegida, uns Medienschaffende unglaubwürdig zu machen, um das eigene Narrativ, was man in die Welt setzt, seht her, das Foto, was die ZDF heute dort verbreitet von der Demonstration in Hamburg, ein DPA-Foto im Übrigen, ist gefälscht, ist manipuliert, was nicht stimmt, verfängt in dieser Öffentlichkeit, die man sukzessive über mehrere Jahre aufgebaut hat. Und das sind Strategien, die wir im Prinzip aus Russland kennen.
Es gibt eine, die sich gegen diese Recherche auch nochmal sehr laut zur Wehr gesetzt hat. Ihre Parteichefin, Kollegin Alice Weidel, nach eben dem Bekanntwerden der Erkenntnisse vom Recherchenetzwerk Korrektiv, ist sie mit einer Pressekonferenz quasi in den Gegenangriff gegen diese Recherche gegangen.
Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen.
Ach, Herr Kropala, Sie kommen aus dem Osten, Sie kennen die Stasi. Würden Sie diesen Vergleich auch so ziehen? Sind das Stasi-Methoden für Sie?
Ja, absolut, natürlich. Und wir haben es ja gesehen, wie das auch vonstatten ging. Es waren keine Journalisten, die das im Übrigen aufgedeckt haben. Es sind für mich ganz klar Aktivisten. Wir wissen, wie sie finanziert werden. Auch das sollte man ja vielleicht mal hinterfragen von SPD-nahen Stiftungen, von Staatsgeldern. Und natürlich, es war gut vorbereitet. Man hat dort Boote gemietet. Man hat auch die Wohnung, beziehungsweise dort diesen Raum verwanzt. Was ist es sonst? Was ist es sonst, wenn dort auch ein Mitarbeiter dabei war, der mit einer Apple Watch dort die Gespräche und auch die Personen dort mitgefilmt hat.
Mhm. Verwanzt können Sie, glaube ich, nicht belegen.
Ja, das wäre ja auch, dann würden wir auch in den strafrechtlichen Bereich kommen. Ja. Und es gibt ja Anzeigen auch gegen die Korrektivmitarbeiter.
Aber
wollen wir mal abwarten, was da herauskommt.
Aber wenn es denn so wäre, dann
aber auf alle Fälle kann man das sehr wohl, und gerade weil ich aus dem Osten komme, Frau Maischberg, kann man das sehr wohl vergleichen. Das erinnert mich wirklich an düstere Zeiten.
So, die Finanzierung von Korrektiv können wir gerne ins Netz stellen. Das sind sehr viele unterschiedliche, also Mercator-Stiftung, andere Stiftungen, die überhaupt nichts mit Parteien zu tun haben. Es ist tatsächlich vom BKM auch ein Beitrag dabei. Es sind Privatspenden, können Sie gerne bei uns im Faktencheck dann nachlesen. Herr Sundermeier, der Vorwurf der Stasi-ähnlichen Methoden, kann man den erheben? Denn das war ein privates Treffen, das man eben offensichtlich mit Kameras von draußen, mit Gedächtnisprotokollen.
Aber es gibt ein großes öffentliches Interesse. Das ist relevant, was dort besprochen wird. Wir alle, die wir uns mit der AfD und dem Rechtsextremismus beschäftigen in der Region, kennen diese Treffen in der Villa Adlon. Kommen immer wieder AfD-Politiker.
Das ist die Villa, die wir hinter uns sehen.
Genau, in Potsdam kommen immer wieder AfD-Politiker mit Vertretern der neuen Rechten, also Bündnispartner auch aus der rechtsextremistischen Szene, zusammen. Solche Treffpunkte gibt es rund ein halbes Dutzend in und um Berlin rum. Morgen Abend wird es wieder ein Treffen an einem vergleichbaren Ort geben, wo sich führende AfD-Politiker treffen. Ansonsten ein Netzwerktreffen des aufgelösten Flügels von Björn Höcke, der jungen Alternativen, der rechtsextremistischen Identitären, auch der Jugendorganisation der Neonazi-Partei des Dritten Weges. Man trifft sich dort regelmäßig an einem dieser, Orte. Die AfD ist eine Bewegungspartei. Mhm. Sie ist der parlamentarische Arm, oder sie hat sich in den vergangenen Jahren zum parlamentarischen Arm der rechtsextremistischen Bewegung insgesamt deutschlandweit bewegt. Sie hat Erfolg dadurch, dass sie mit Bündnissen wie Pegida zusammenarbeitet, dass sie mit dem Institut für Staatspolitik aus Sachsen-Anhalt erkanntermaßen rechtsextremistisch um diese Figur Götz Kubitschek zusammenarbeitet, die Identitären, das sind alles Leute, die im Prinzip auch inzwischen die Mitarbeiterschaft nicht nur in der Bundestagsfraktion von Herrn Kupala ausmacht, auch in verschiedenen Landesverbänden dort die Abgeordnetenbüros mit diesen Leuten durchsetzt hat. Und man sieht sich als gemeinsame, schlagkräftige, politische Kraft in Deutschland, wo die AfD den parlamentarischen Part besetzt und diese anderen Organisationen, Gruppierungen den vorpolitischen Raum bearbeiten, wie zum Beispiel Herr Sellner, der dort diesen Vortrag...
Das ist der Chef der Identitären, Österreicher Martin Sellner, der von der millionenfachen Ausweisung, Abschiebung von eben Asylbewerbern, aber eben auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesprochen hat.
So, das sind Bündnispartner der AfD, die sich an verschiedenen Orten treffen, immer mal wieder, auch in der Villa Adlon, was wiederum dieses Recherchekollektiv zum Anlass genommen hat, zu sagen, wir müssen da genauer hinschauen. Und das, was öffentlich wurde, diese Fotos, die von einem Saunaschiff aus offensichtlich gemacht wurden, um zu dokumentieren, wer dort ist oder ein Mitarbeiter, der unter falschen Namen dort eingeschleust wurde in dieses Hotel, sind absolut legitime journalistische Methoden mit dem Ergebnis, das, was dort abläuft, für eine große Öffentlichkeit im Prinzip vortragen zu können.
So, der Vorwurf lautet, Sie sind der parlamentarische Arm von?
Der rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland.
Wollen Sie sich dazu verhalten?
Ja, das weise ich zurück. Wir lehnen jede Art von Extremismus ab. Und das ist auch
Sie haben klar. Rechtsextremisten in Ihrer Bundestagsfraktion, einzelne Bundestagsabgeordnete.
Ich finde es schon ein bisschen, wer heute Rechtsextremist ist, und das ist ja mittlerweile, wird ja dieser Begriff auch inflationär in allen Bereichen verwendet. Und das wissen wir ja aktuell auch, ohne dass man sich dagegen auch wehren kann. Es werden einfach Leute in Schubladen gesteckt und als Rechtsextremist bezeichnet, die es mitnichten sind. Wir stehen als Partei und auch als Fraktion ganz klar zum Grundgesetz. Wir sind Grundgesetzpartei und dazu bekennen wir uns auch. Und von daher muss ich das strikt zurückweisen und nochmal auf dieses ominöse Treffen zurückzukommen. Wir müssen ja mal insgesamt erklären, es war keine AfD-Veranstaltung. Es wurde auch nicht von einem AfD-Mitglied eingeladen. Das ist Punkt 1. An diesem Treffen, was ich jetzt erfahren habe mit den Gesprächen, mit den Teilnehmern, die ich kenne, es waren 5 CDU-Mitglieder dabei und 4 AfD-Mitglieder. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Viele Unternehmer waren dabei und einen Herrn Sellner kenne ich nicht. Und was er programmatisch dort noch dazu als Österreicher sagt, ist mit unserer Programmatik nicht vereinbar. Und deswegen hat es auch keine programmatischen Auswirkungen auf unsere Partei.
Ihr Abgeordnetenkollege Matthias Helferich, rechtsextremistischer Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, Wahlkreis Dortmund, hat am vergangenen Freitag eine ähnliche Runde in seinem Wahlkreisbüro, ich war am vergangenen Freitag in Dortmund, eingeladen, unter anderem Götz Kubitschek, den Kopf dieser Gruppierung als Schnellroder in seinem Wahlkreisbüro. Das ist ein Beispiel. Es gibt andere Abgeordnete. Es gibt den Bundesvorsitzenden der Jungen Alternativen, Hannes Gnauk aus der Uckermark, auch ein erwiesener Rechtsextremist, der sich jetzt, der all das, was dort stattgefunden hat in der Wieder...
Wer bewertet denn, dass Herr Gnauk zum Beispiel erwiesen Rechtsextremist ist?
Zum Beispiel der militärische Abschirmdienst. Heute bewertet ist der Verfassung.
Ja, der Verfassungsschutz.
Dessen, das ist alles. Den Sie ja grundsätzlich in Frage stellen.
Ich stelle nicht den Verfassungsschutz in Frage, ich stelle die Methoden in Frage, wie wir jetzt gerade gesehen haben bei diesen Treffen, und ich stelle die Einordnung in Frage.
Sie stellen die Methoden in Frage, dass Journalisten Fotos machen?
Die stelle ich sehr wohl in Frage. Das sind Stasi-Methoden und hat Frau Weidel absolut recht. Mhm. Wenn man so agiert, wenn man so Sie haben selbst in einem Privattreffen gesprochen, wenn Sie sich privat treffen würden, würden Sie das toll finden, wenn draußen Fotografen stünden?
Ich bin kein Politiker.
Ja, das mag ja sein, aber nichtsdestotrotz, auch da waren nicht Buspolitiker, da waren Unternehmer gewesen und normale Privatleute. Auch das gehört zur Wahrheit.
Darf ich fragen, Herr Kupala, wenn es eine private Zusammenkunft war, warum trennt sich dann Frau Weidel von einem, der dabei war, nämlich ihrem Referenten Roland Hartwig?
Es ist ihre private und persönliche Entscheidung gewesen. Er ist Mitarbeiter bei Frau Weidel, das ist richtig.
Und ja, aber sie sagt, das steht im Zusammenhang. Also sie sagte, sie liegen richtig, wenn sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen.
Ja, ich denke, dass es schon wichtig ist, wenn gerade ein Mitarbeiter noch dazu auf dieser Ebene eines Parteivorsitzenden, dann sollte schon die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende wissen, wo der Mitarbeiter ist, ob es abgesprochen ist. Und es war eben nicht abgesprochen.
Wenn sie war nicht informiert. Privates Treffen ist.
Nochmal, sie war nicht informiert. Und wenn mein Mitarbeiter mich gefragt hat, ob er da hingehen soll, hätte ich klar gesagt, geh da nicht hin.
Warum nicht?
Weil ich zum Beispiel die Einladung und auch die Beteiligung von Herrn Sellner grundsätzlich kritisch sehe, ganz klar.
Aha, das heißt, es ist kein privates Treffen, wenn Herr Hartwig hingeht?
In diesem Fall war es keins.
Okay. Und wäre es ein privates Treffen gewesen?
Es waren aber Privatleute da und das muss man sehr wohl unterscheiden.
Aber es ist ja auch...
Ja, und ich meine, als Politiker unserer Partei ist es ganz normal, dass ich mich mit Unternehmern treffe, auch mit Politikern anderer Parteien. Das gehört ganz dazu. Und da möchte ich nicht bespitzelt werden oder ausgehorcht oder fotografiert werden. Das gehört sich nicht.
Wenn Sie dort Dinge bereden, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen...
Welche Dinge wurden dort besprochen, die nicht grundgesetzkonform sind. Es gibt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Anzeige, es gibt gar nichts. Und selbst der Verfassungsschutz hat das im Innenausschuss des Deutschen Bundestags bestätigt, dass es dahingehend nichts gibt. Und das sind einfach die aktuellen Fakten. Und ich muss Ihnen da ganz ehrlich auch ein Stück weit den Ball zurückspielen. Ich habe gestern die Tagesschau mir angeguckt und da wird in den Tagesschau-Nachrichten von Deportation gesprochen. Dieses Wort ist mit den Beteiligten, mit denen ich dort gesprochen habe, nicht ein einziges Mal gefallen. Mhm. Und das finde ich ein Stück weit eine Lüge der Tagesschau, dass man hier dieses Treffen mit Deportation gleichsetzt und dieses Wort auch noch benutzt.
Gut, wie würden Sie es denn nennen, wenn man darüber redet, dass man millionenfach Menschen aus diesem Land bringt, in drei Gruppen, das eine sind Asylbewerber, das andere sind Ausländer mit Bleiberecht und dann die schwierigste Gruppe, nicht assimilierte Staatsbürger, letztere sind das größte Problem, das ist so gefallen, sagt dieses Recherchenetzwerk. Es wird gesprochen von einem Musterstaat in Nordafrika, wo 2 Millionen Menschen untergebracht werden können. Und bis dahin muss man mit hohem Anpassungsdruck, mit maßgeschneiderten Gesetzen dafür sorgen, dass die Menschen verschwinden. Erhalten Sie das verfassungskonform?
Sie haben jetzt eine ganze Reihe davon vorgelesen. Teilweise sind das politische Forderungen, die mittlerweile auch die CDU übernommen hat.
Die Abschiebung von Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft?
Nein, Moment, das hat von unseren Politikern, die da war, kein Mensch
gesagt.
Herr
Sellner hat es gesagt.
Nochmal, Herr Sellner ist Österreicher und kein AfD-Politiker und auch kein Politiker.
Er ist Teil der identitären Bewegung, mit denen Sie übrigens
einen
Unvereinbarkeitsbeschluss haben. Das heißt, eigentlich dürfen Sie mit denen gar nichts zu tun haben.
Moment mal, ich habe gerade gesagt, dass ich mit Herrn Sellner nichts zu tun habe und dass es auch nicht unsere Programmatik beeinflusst. Mhm. Ganz klar. Aber für uns ist ganz klar, dass natürlich sehr wohl Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, und das sind über 300.000, dass die abgeschoben werden müssen. Das muss Aufgabe der Politik sein.
Reden wir über deutsche
Staatsbürger. Staatsbürger natürlich überhaupt nicht. Das ist ganz klar gegen unsere Programmatik und das werde ich niemals vertreten.
So, erst einmal zu dem Punkt, die identitäre Bewegung sagt, Herr Kropala hat nichts mit der AfD zu tun. Das ist die Bewegung von Herrn Sellner. Stimmt das so?
Nein, es gibt zahlreiche Aktivisten, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, die sukzessive in die Landtagsfraktion, auch in die Bundestagsfraktion als Mitarbeiter Einzug gefunden haben. Einer dieser Menschen hat auch dort gesprochen, Herr Müller. Herr Müller ist ein Identitärer aus der, ich würde sagen, Anti-Antifa. Das heißt, es ist eine Organisation, Er ist Mitarbeiter.
Er ist Mitarbeiter
in der Bundestagsfraktion.
Nein, in der Bundestagsfraktion ist er schon mal gar nicht.
Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten. Es gibt zum Beispiel den Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, die rechte Hand von Götz Kubitschek, Herr Lehnert, der wechselt hin und her zwischen der Mitarbeiterschaft in einem Bundestagsbüro in der vorvergangenen Legislaturperiode. Mittlerweile ist er Referent in der Landtagsfraktion der AfD in Potsdam. Es gibt zahlreiche solcherlei Fälle, die immer wieder hin und her wechseln in hoher Zahl. Die Zeit hat 2018 eine Recherche gemacht zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode, wo sie all das offengelegt hat am Beispiel ihrer Bundestagsfraktion. Wir haben beim RBB eine Recherche gemacht, wo wir gezeigt haben, wie viele dieser rechtsextremistischen Aktivisten in Potsdam in einem Landtag sitzen. Ja. Sie sind integraler Bestandteil des politischen Betriebs, den die AfD bestimmt. Auch deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die AfD der parlamentarische Arm der rechtsextremistischen Bewegung ist.
Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, den tatsächlich die AfD getroffen hat, was die identitäre Bewegung angeht. Das heißt also, man darf da nicht Mitglied sein und man darf keine Zusammenarbeit haben. Also wenn Sie den anwenden auf jemanden wie Herrn Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten Jan Welzen-Schmidt, darf der dann noch weiter wissenschaftlicher, also der ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung.
Er ist Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten.
Ja, und ist das okay?
Ist als allererstes die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Da habe ich als Fraktionsvorsitzender und als Parteivorsitzender noch dazu, wo es kein Parteimitglied ist, erstmal gar keinen Einfluss. Ich habe aber sehr wohl mit Herrn Welzen-Schmidt das Gespräch gesucht und ich finde es nicht in Ordnung.
Das heißt, Herr Müller wird nicht mehr wissenschaftlicher
Mitarbeiter? Nochmal, das ist die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Das freie Mandat beeinflusst das in keinster Weise. Jeder Bundestagsabgeordnete kann einstellen, wen er möchte.
Aber Sie würden dafür sorgen wollen, dass solche Menschen da nicht... Sie sagen ja, dass Sie
ich würde ihn nicht einstellen,
diesen Menschen ganz richtig umgeben wollen.
Richtig, genau.
So, die Partei, Herr Sundermeier, hat ja schon ein paar Mal eben doch Schritte gemacht, um sich von den Extremisten zu distanzieren. Sie haben, der Flügel zum Beispiel wurde aufgelöst.
Genau.
Das ist eine Scheinauflösung.
Was heißt das?
Netzwerk, das Personennetzwerk.
Ja, wissen Sie, genau das ist falsch, Herr Sundermeier.
Das Personennetzwerk.
Eine Scheinauflösung gibt es nicht.
Das existiert
nach wie vor. Ja, in Ihrer Fantasie. In Ihrer Fantasie. Existiert
nach wie vor und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Listenzusammenstellung in verschiedenen Landesverbänden. Auch bei den
alles Quatsch.
Ja. Auch zum Beispiel bei der Liste der Europawahl, für die jetzt Maximilian Krah an der Spitze die AfD gestellt hat, jemand, der genau in diesem Netzwerk aktiv ist und auch diese Thesen mitvertritt, die zum Teil Herr Sellner, der Identitäre, bei dem Treffen in der Villa Adlon.
Ja, aber nochmal vielleicht zu dem aufgelösten Flügel, den es nicht mehr gibt. Auch dort Verfassungsschutz, jetzt kann man den ja mal in dieser Form zitieren, Verfahren in Köln, da wurde nämlich genau diese Frage erörtert, ob denn irgendeiner Weise noch relevant, beziehungsweise ob er überhaupt noch existent ist. Und es wurde vom Verfassungsschutz verneint.
Der Person, das
ja, noch mal, die Person,
Netzwerk
der Personennetzwerk
existiert nach wie vor.
Ja,
darf ich meine Frage
aber
stellen?
Deswegen kann man noch nicht sagen, dass dieses Netzwerk noch existiert.
Ich habe eine Frage. Also wenn Sie jetzt den Verfassungsschutz zitieren, aber gleichzeitig eben, wenn der Verfassungsschutz
Er hat selbst eingestanden, dass es das Netzwerk nicht mehr gibt.
Sie sind selbst an die Spitze der Partei gekommen, weil dieses Netzwerk
sich getragen hat. Wie kommen Sie darauf?
Kann ich
das ist doch einfach eine Behauptung, die Sie jetzt stellen. Es ist doch einfach unverschämt.
Herr Kopala,
ja.
Sie zitieren jetzt den Verfassungsschutz und sagen, das, was die sagen, stimmt. Wenn die sagen, es ist...
Selbst der Verfassungsschutz kann es nicht nachweisen.
Darf ich sagen, wenn der Verfassungsschutz sagt, die AfD Thüringen ist gesichert rechtsextrem, stimmt das dann auch?
Nein, stimmt natürlich nicht.
Also das manchmal
ist ja auch Sachsen nicht. Es ist ja auch Sachsen gesichert rechtsextrem. Und interessanterweise...
Thüringen, Sachsen?
Ja, Frau Maischberger,
interessanterweise... Ich frage nur, also der Verfassungsschutz hat manchmal recht und manchmal nicht.
Nee, hat er nicht recht.
Also hat er manchmal recht und manchmal nicht.
Wie kommen Sie jetzt da drauf?
Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben gerade den Verfassungsschutz zitiert, dann dachte ich, manchmal hat er recht.
Er selbst sagt, es gibt keinen aufgelösten Flügel in dieser Form mehr, diese Struktur existiert
nicht. Also da hat er recht, der Verfassungsschutz.
Wenn natürlich hat er da in dem Moment recht.
Ich wollte nur wissen, ob Sie den Verfassungsschutz
dann nehmen, was ich aber interessant finden würde, wenn der Verfassungsschutz uns oder beziehungsweise uns als Rechtsextremisten, wie zum Beispiel in Sachsen einstuft, dass er uns diese Unterlagen und auch die Einstufungskriterien einfach mal auch zur Einsicht gibt. Mhm. Wir wissen nämlich gar nicht, wie die Einstufungskriterien sind. Man begnügt sich mit einer Pressemitteilung und damit ist alles gesagt, ohne dass man im Prinzip sagt, warum, wer, welche Person. Ich weiß es in Sachsen zum Beispiel nicht. Bin ich es vielleicht selbst? Sitzen Sie jetzt vielleicht mit einem Rechtsextremisten hier?
Wissen Sie das?
Er kann es auch nicht wissen, weil
Sie sind der Vorsitzende einer Partei, die der gesamten rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland zu einer großen politischen Wirkung verhilft.
Das meinen Sie?
Das ist so.
Das ja, es ist ja, Ihre persönliche Meinung. Ja, ich bin der Vorsitzende der Alternative für Deutschland, der die Interessen der Bürger vertritt, der die Interessen des Mittelstands, des Handwerks und der Deutschen vertritt. Und das ist meine Aufgabe. Und dazu bin ich gern bereit.
Ich nehme Sie jetzt
und wir haben ganz kurz dazu gesagt und auch zu dieser jetzigen Debatte. Wir haben sehr viele Migranten in unserer Partei, die auch aktuell zu uns kommen, die uns zu uns stoßen. Und die sind natürlich integraler Bestandteil unserer Partei. Und denen rufe ich zu, mitzuarbeiten, dieses Land zum Besseren zu verändern. Das ist die Aufgabe.
Sie sind eine Ausländer-Raus-Partei.
Nein, sind wir nicht.
Und zwar die einzige in Deutschland. Aus dem Grund werden Sie von vielen Menschen gewählt,
sind keine Ausländer raus, das muss ich ganz klar zurückweisen. Also, wir sind eine Partei, die sagt, die Ausländer, die hier kein Bleiberecht haben, die hier illegal sind, die müssen raus.
Darf ich eine
und das ist Grundgesetz und das ist Rechtsstaat.
Ich nehme Sie jetzt beim Wort. Sie sagen, also die sagen, deutsche Staatsbürger bleiben in Deutschland. Das ist
ja, ohne Wenn und Aber. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich lade sogar diejenigen ein, nach Deutschland zu kommen.
Wer was anderes sagt, hat in der AfD nichts
verloren. Absolut. Unsere Prämisse ist das Grundgesetz. Andere Frage.
Wenn Frau Weidel einem Deutsch-Türken wie Deniz Yücel, das ist ein Journalist, sagt, das ist kein Deutscher, hat sie dann noch einen Platz in der AfD?
Nochmal, wenn er zwei Staatsbürgerschaften hat, sollte er sich für eine entscheiden, das ist richtig.
Und sonst hat er keinen Platz in Deutschland?
Nochmal.
Wenn er sich für eine der beiden nicht entscheiden kann, sondern beide
haben. Wir sind klar, und das ist unser Programm und das ist programmatisch
hat er keinen
auch
Platz
ganz.
In Deutschland?
Natürlich hat er, wenn er deutscher Staatsbürger ist, Platz in unserem Land. Das weiß ich nicht.
Frau Weidel sagt,
ich weiß gar nicht, ob er
deutscher Staatsbürger ist. Er ist hier geboren, er hat einen deutschen Pass. Wenn Frau Weidel sagt, er ist kein Deutscher.
Er ist natürlich Deutscher, hat deutscher Staatsbürger, keine Frage.
Und Frau Weidel sagt, er ist kein deutscher Staatsbürger.
Vielleicht hat sie es nicht gewusst, ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass er deutscher Staatsbürger ist.
Und wenn Herr Gauland sagt, Frau Özus, die in Deutschland geboren ist, die soll man in Anatolien entsorgen?
Und was ist, wenn Frau Strack-Zimmermann und auch andere Protagonisten uns beleidigen oder uns als Haufen Scheiße beleidigen?
Würden Sie bitte auf die Frage antworten, ob jemand, der mit der deutschen Staatsbürgerschaft in
Deutschland... jeder deutsche Staatsbürger
mit deutscher Staatsbürger... Kann man den in Anatolien entsorgen?
Nein, natürlich nicht. Und ich denke, Herr Gauland hat das...
Hat Gauland noch Platz in der AfD?
Natürlich hat Herr Gauland... er hat das sich dafür entschuldigt und hat es auch zurückgenommen.
Es kann einem nur rausrutschen, was in einem drin ist.
Bitte?
Nix.
Was haben Sie jetzt gesagt?
Es kann einem nur rausrutschen, was in einem drin
ist. Ja, das ist bei Frau Strack-Zimmermann dann der Haufen Scheiße, ja? Oder?
Herr Sindermeier.
Das ist doch das. Oder bei Herrn Söder die Parasiten, die
wir beschimpft werden. Der Grundpunkt ist, tatsächlich wissen wir alle nicht, was die Verfassungsschützer an Material gesammelt haben. Würden Sie denn sagen, es reicht für ein Verbotsverfahren? Und ganz kurze Antwort, wären Sie dafür?
Zweiter Teil der Frage, nein.
Sie sind gegen ein Verbotsverfahren, weil?
Die Einstellung der Menschen löst sich dadurch nicht auf. Okay. Ja, die AfD ist da, die kann sich morgen umbenennen, eine andere Partei gründen. Verbotsverfahren würde ewig dauern. Es gibt einfach sehr viele Menschen in diesem Land, das haben wir ja gerade in der Diskussion auch gehört, die bestimmte Probleme nicht gelöst sehen. Und da gehören Teile der unkontrollierten Zuwanderung mit dazu. Das muss man so sehen. So. Dass die abschiebepflichtige Menschen, über die seit Jahren diskutiert wird, dass man sie abschieben müsste, werden nicht abgeschoben. Und das Thema Zuwanderung treibt sehr viele Menschen um, treibt sie der AfD zu. Und das würde man durch ein Parteiverbot nicht lösen. Und auch die rechtsextremistischen Einstellungen vieler ihrer Anhänger und Wähler würde man auch nicht lösen. Das Problem könnte man damit nicht lösen.
Gut, das ist wahrscheinlich in Ihrem Sinne. Ich muss leider aufhören, weil die Zeit vorbei ist und danke Ihnen sehr herzlich. Olaf Sundermeier, vielen Dank, Tino Chrupalla, dass Sie hier waren. Vielen Dank. So viel für heute. Danke meinen Gästen hier im Studio, Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind morgen wieder da, unter anderem mit Kevin Kühnert und Wolfgang Ischinger. Ihnen noch einen schönen Abend. 14 Tage vor Ihnen.